Herzlich willkommen zurück zu Philharmonie, die schönsten Stimmen der Fakultät, der Podcast von und mit der Fachschaft Philo. Mein Name ist Sine und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Dozierenden-Interview. Leider dieses Mal ohne meinen werten Kollegen, den Maxi, aber trotzdem mit einem tollen Gast. Ja, diejenigen von euch, die die letzte Folge gehört haben, müssten eigentlich wissen, wen wir heute auf dem heißen Stuhl zu Gast haben. Ich will eigentlich auch gar nicht so viel verraten, außer vielleicht, dass er Teil des Fachbereichs der Philosophie ist und würde direkt losstarten und ihn vielleicht einfach bitten, sich selbst vorzustellen.
Ja, klar, kein Problem. Mein Name ist Christian Thies. Ich bin Professor für Philosophie an der Universität Passau. Das heißt, genauer gesagt, ich habe eine Professur mit erhöhtem Lehrdeputat und bin hier in der Philosophischen Fakultät angesiedelt, mein Büro ist im Nikolaikloster und institutionell gehöre ich zu der Fachgruppe 3 Geisteswissenschaften und bin an sehr vielen verschiedenen Studiengängen beteiligt, am Rande beteiligt, möchte ich mal fast mal sagen, weil Philosophie, obwohl ja die Fakultät, philosophische Fakultät heißt, Philosophie eigentlich ein kleines Fach ist, so eine Nischenexistenz
führt. Ja, das stimmt. Eigentlich schade, oder?
Ja, das ist sehr bedauerlich. Das können wir gerne länger drüber sprechen, wie das kommt.
Ja, ich werde auf jeden Fall nachher nochmal darauf zurückkommen. Ich habe nämlich eine kleine Spezialfrage noch zur Philosophie vorbereitet am Ende. Ja, gerne. Aber ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal so chronologisch anfangen, weil ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Sie ein Nordlicht sind. Richtig. Also, dass Sie vom anderen Ende von Deutschland kommen. Und da interessiert es mich natürlich erstmal, wie es Sie nach Passau verschlagen hat. Und wie Passau irgendwie auch anders ist im Vergleich zu Ihrer Heimat.
Ja, in der Tat. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Und auch mein Studium und die beruflichen Stationen haben sich zum größten Teil im Norden Deutschlands abgespielt. Und dass ich dann nach Passau gekommen bin, das war dann schon ein Schritt. Wobei ich vorher schon den Schritt, also man könnte sagen, jetzt biografisch, autobiografisch, vom Land, sage ich mal, von Schleswig-Holstein nach Hamburg ja schon gemacht hatte und dann in den 90er Jahren in die neuen Bundesländer gegangen bin, also von West nach Ost. Das war ja auch eine Schwelle, die damals auch noch eine größere Rolle spielte, glaube ich, als heute.
Ja, das stimmt.
Und na gut, und nach Passau, das erfolgt ja bei Professoren und Professorinnen durch den Ruf. Sie werden ja gerufen und es ist wahnsinnig schwer, eine Professur zu kriegen. Ich kenne ganz viele Leute, die mit mir zusammen studiert, promoviert oder habilitiert haben, die keine Professur bekommen haben. Und wenn man dann einmal eine kriegt, in den meisten Fällen ist es die einzige Chance, dann muss man den Ruf annehmen. Ich hätte natürlich auf Risiko gehen können und sagen können, vielleicht kommt noch was anderes, aber das hätte auch total schief gehen können. Das macht man auch nicht. Und dann musste ich sozusagen nach Passau. Ne? Klar. Und privat ist es auch so gewesen, dass das auch sofort klar war, dass die Familie mitkommt. Also bei den kleineren Zwischenstationen war das so, dass wir in Rostock wohnen geblieben sind, wo ich vorher Assistent war, klassischer wissenschaftlicher Assistent an einem Lehrstuhl. Und dann bin ich gependelt mehrere Jahre lang und das ist natürlich anstrengend und auch nicht so besonders gesund, muss ich sagen. Ja. Und dann sind wir sofort nach Passau gezogen, noch bevor ich sozusagen offiziell angefangen habe. Ne? Also waren wir vorher schon da, sozusagen. Mhm.
Also haben Sie sich dann recht schnell irgendwie auch mit Ihrer gezwungenen neuen Heimat arrangieren können? Oder hat Sie die Sehnsucht nach dem Meer oder nach dem Norden doch irgendwie am Anfang zu schaffen gemacht?
Nee, das hat mir eigentlich nicht zu schaffen gemacht. Also wie gesagt, da ist ja eigentlich keine Alternative und das kann man sich ja auch relativ schnell klar machen. Ja. Also dass Passau ganz anders ist als Rostock oder als Hamburg oder Berlin oder so. Das ist ja klar, Aber es ist ja so, an der Uni sind ja fast alle nicht hier aus Passau und nicht aus der Gegend. Ne?
Ja, das stimmt.
Da wird man dann, ist man ja gar kein Außenseiter. Und was das Private angeht, haben wir uns eigentlich sehr, sehr schnell, überraschend schnell, da hatten meine Frau und ich eigentlich größere Sorgen, haben wir uns sehr schnell eingelebt. Passt natürlich auch mit den Kindern zusammen. Hängt, wir hatten damals noch relativ, also vor 12 Jahren, noch relativ kleine Kinder, die dann in Grundschule und Kindergarten mussten. Aber das ging total gut und auch über die Kinder, aber auch über die Nachbarn und so andere Aktivitäten oder so, haben wir sehr schnell auch Leute außerhalb der Universität kennengelernt.
Und was war so Ihr erster Eindruck von Passau und von der Uni Passau? Erinnern Sie sich da noch dran, als Sie hier so zum ersten Mal da waren? Haben Sie da noch so ein Bild im Kopf?
Was ja, natürlich, klar. Denn das erste Mal, als ich da war, war ja zum Bewerbungsvortrag. Ne? Das ist ja eine wahnsinnige Stresssituation. Das war im Sommer 2008. Und der erste Eindruck war, dass es hier unheimlich heiß war. Also ich kam eben aus dem Norden und gerade so an der Küste in Rostock etwa ist immer so gemäßigtes Klima, ne? Und frischer Wind. Und das war vielleicht auch besonders heißer Tag. Ich weiß nicht, es war wahnsinnig heiß.
Ja, im Passauer Kessel steht natürlich dann auch immer die Luft.
Genau. Und ich habe tierisch geschwitzt und es war so ein relativ kleiner Raum, in dem ich vortragen musste. Und da ist man, wie gesagt, man ist ja da sehr unter Druck und die Luft war nicht so besonders gut und die da in der Kommission saßen, hatten dann schon ihre Jacketts ausgezogen und die Hemdsärmel hochgekrempelt. Aber das habe ich mich dann irgendwie nicht so recht getraut, muss ich zugeben, weil ich dachte, naja, vielleicht ist das jetzt hier auch so besonders wichtig in so einer Situation, dass man so ein bisschen so die Form wahrt. So, ne? Also es hat sozusagen das Schwitzen noch verstärkt. Dann.
Ja, klar, das vergessen wir Studenten oder Studentinnen oft, dass es ja für sie auch eine ganz normale Bewerbung ist und sehr, sehr stressig. Also wenn man das mal von der anderen Seite miterlebt hat, dann hat man da auf jeden Fall eine andere Perspektive auf die ganze Geschichte. Meine Frage wäre jetzt noch, wenn Sie sind ja auch durch Ihre Tätigkeit als Professor an der Uni geblieben und haben jetzt so die Perspektive zwischen Ihrer eigenen Studentenzeit und jetzt, wie die Studenten im Moment so sind oder die neuen Generationen, wo würden Sie sagen, sind da die größten Unterschiede oder gibt es da doch irgendwie noch Gemeinsamkeiten? Weil in der Zwischenzeit gab es ja noch eine Hochschulreform und ich würde sagen, da hat sich doch einiges geändert in den letzten Jahren. Was fällt Ihnen da am meisten auf?
Ja, da fällt mir vieles auf. Da kann man jetzt ganz lange drüber sprechen. Das finde ich auch ein wichtiges Thema. Weil ich habe in den 80er Jahren studiert. Also ich gehöre ja inzwischen schon zu den Älteren. Also ich gehöre schon zu denen, die jetzt in unserer Fakultät sogar bald in Ruhestand gehen, in ein paar Jahren. Und viele der Jüngeren, da liegt das Studium noch nicht so weit zurück. Und bei mir liegt es eben relativ weit zurück, eben 80er Jahre. Ich habe Wintersemester 80, 81 angefangen. Und dann in der Millionenstadt in Hamburg, einer riesigen Uni. Also die Voraussetzungen waren schon ganz anders. Es war also total anders, muss man sagen. Es war total anders. Aber es war nicht gut. Es war eigentlich nicht gut, wie es war. Es gab unheimlich viele Studienabbrecher und Abbrecherinnen, ne, unter den Studierenden. Es gab viel Chaos. Es war vieles völlig desorganisiert. Dann kamen schon kleinere Reformen und dann natürlich vor allen Dingen große Reformen, die mit diesem Namen Bologna verbunden sind. Und natürlich hat dann jede Uni nochmal ihre Besonderheiten. Und Passau hat ja auch ein besonderes Modell mit diesen interdisziplinären Studiengängen. Ne? Also nach dem Vorbild des KUWI vor allen Dingen, der Kulturwirtschaft. Ja, genau. Hat sich also total verändert. Und die Studierenden haben es natürlich auch total verändert. Wobei man da jetzt als Professor eben sehr, sehr aufpassen muss, weil ich war ja irgendwie, obwohl mir das damals überhaupt nicht bewusst gewesen ist, ich war ja sicherlich irgendwie ein guter Student, also leistungsmäßig, ja. Und was weiß ich. Also das kann ja sonst gar nicht anders sein. Ja. Sonst wäre ich ja auch irgendwie nicht Professor geworden. Und wir Professoren neigen dazu, uns selber so als Beispiel für den Normalstudierenden zu sehen. Und das waren wir ja eben nicht damals auch. Ne? Und man muss ja sehen, dass eben damals das für viele auch keine, das war oft verschwendete, auch verschwendete Lebenszeit, dass man schlechte Studienberatung hatte und keine Struktur im Studium war und so. Also da hat sich, das darf man jetzt sozusagen nicht, man, ich darf, also ich darf mich von damals nicht mit Ihnen heute vergleichen, sondern man müsste sozusagen Normalstudierende nehmen. Wir müssen ja irgendwie an jeden denken. Also wir hätten, das wäre ein ganz elitäres Denken, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden jetzt nur die 10% oder nur 1% der Besten betrachten und die anderen sind uns egal. Das würde ich also, das halte ich normativ für falsch. Ne?
Ja.
Also da ist es sehr, sehr schwierig, das zu machen, aber ich denke da sehr oft drüber nach. Weil ich auch mit der Situation eigentlich nicht zufrieden bin, wie das ist. Ne? Ich bin,
ja.
Wir haben ja da eben noch im Vorgespräch da über diese Reihe Idee der Universität gesprochen, also auch so über konzeptionelle Gedanken. Und einer meiner ständigen Reden ist ja, dass wir an der Uni die Lehre viel höher gewichten müssen. Nicht im Sinne von, dass jeder mehr Lehre macht, so wie ich das ja mache. Das ist vielleicht gerade der falsche Weg, ne? weil man die einzelnen Veranstaltungen gar nicht mehr genügend vorbereiten kann, sich nicht mehr genügend um die Studierenden kümmern kann. Aber dass Lehre einen größeren Stellenwert bekommen muss, um auf die Studierenden besser eingehen zu können, ne? Und was die Studierenden angeht, also ich bin ja auch, viele lerne ich ja überhaupt gar nicht kennen. Also jetzt in Corona-Zeiten jetzt überhaupt nicht. Ne?
Mhm.
Und dann sehe sie eben nur als kleines Bildchen auf dem Schirm, wenn überhaupt. Den Bildschirm, wenn überhaupt. Ne?
Ja, klar.
Aber einige lerne ich ja schon besser kennen. Und ich bin auch Gutachter für so Stipendien und Fördermaßnahmen und sowas. Da werden ja auch Lebensläufe vorgelegt und so.
Mhm.
Und das ist natürlich hochinteressant. Und ich habe ja auch einen großen Sohn, der 32 ist, inzwischen eine Tochter, die 20 ist und kriegt das ja mit, wie das jüngere Tochter, die 17, kriegt das ja mit, wie sich die Lebenswelt verändert hat, der jungen Leute, sage ich jetzt mal, ne? Auch derjenigen, die nicht studieren. Und da hat sich wahnsinnig viel verändert. Und da müsste man, ich weiß nicht, wie ernsthaft wir jetzt hier sowas diskutieren wollen, da müsste man sehr viel mehr drüber nachdenken. Ich glaube, man müsste sehr viel mehr über solche Dinge nachdenken, wie das Studium von Ihnen und Ihren Kommilitonen und Kommilitoninnen in die jetzige Welt passt und was Sie sich davon versprechen und wie man das so organisieren kann, dass sie da mehr von haben.
Ja.
Weil ich glaube, dass ganz viele vom Studium eigentlich nicht so viel haben und auch wieder, wie damals auch, aber aus anderen Gründen vielleicht, damit irgendwie auch ein bisschen unglücklich sind oder das irgendwie falsch verstehen, was da läuft.
Ja.
In einem ganz weiten Sinne falsch verstehen.
Oder dass es halt auch einfach für viele ein sehr, sehr hoher Stressfaktor ist, dass man, also diese ganze Studienphase, sei es aus finanziellen oder sozialen Gründen, so dass man diese Zeit, in der man eigentlich lernen und wachsen möchte, nicht in der Art sozusagen ja genießen oder auch wirklich greifen kann, wie man das sollte oder vielleicht möchte. Genau. Also,
wenn ich das noch sagen darf, ich habe mein Studium nämlich wahnsinnig genossen.
Ja.
Also ich sag mal so privat oder so ging es mir da teilweise auch ziemlich schlecht, ne?
Ja.
Aus den normalen Entwicklungskrisen, sage ich mal. Das Studium selber habe ich als eine unglaubliche Chance empfunden. Das in meiner Familie jetzt auch über die früheren Generationen, jetzt mein Vater hat auch studiert, aber in den früheren Generationen, ich sage immer so, vom Land aus Schleswig-Holstein sind nicht so viele Bauernkinder sind nicht so zum Studium gekommen. Ne? Also ich komme nicht aus einer Familie, die seit langem immer studiert worden ist oder sogar promoviert oder irgendwie so etwas. Da bin ich der Erste. Ne? Und ich habe das als wahnsinnig große Chance empfunden, praktisch kostenlos. Ne? Also natürlich kostet es auch Geld, aber eigentlich kostet es wenig Geld, wenn man das weltweit vergleicht. Ne?
Auf jeden Fall.
Mit vielen Angeboten, die preiswert oder sogar umsonst sind, dazu gehören ja auch Bibliotheken, das nutzen zu können. Ne?
Ja. Ja, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall, mir als Studentenvertreterin in der Fachschaft geht da das Herz auf, wenn solche Themen angesprochen werden, weil
das ist enorm wichtig, dass da irgendwie was passiert oder dass das auch einfach thematisiert wird. Weil also gerade jetzt die Corona-Pandemie ist da, glaube ich, auch ein Einschnitt, wo danach, also ich glaube, es ist utopisch zu glauben, dass es danach wieder so weitergeht wie davor. Also da werden definitiv Veränderungen vorgenommen werden und auch, wenn man einmal das erlebt hat, 1,5 Jahre für sich selbst im Kämmerlein zu lernen, glaube ich, geht man an das Studium wieder anders heran. Und ich hoffe, dass vielleicht auch wieder ein bisschen, dass man dadurch ein bisschen Wertschätzung wieder erfahren hat für dieses Privileg, dass man vielleicht jeden Tag in die Uni gehen darf. Weil oft, gerade wie Sie jetzt sagen, für unsere Generation ist es vielleicht selbstverständlicher geworden zu studieren. Die Studierenden und Zahlen steigen jedes Jahr weiter an. Und einfach, dass dadurch wieder auffällt, dass es nicht normal ist und dass es toll ist, da in die Uni gehen zu dürfen und diesen Begegnungs- und Dialogort vorzufinden.
Genau,
auf jeden Fall.
Genau.
Da kann ich mich Ihnen nur anschließen. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich glaube, ich würde dann mal direkt so ein bisschen überschwenken zu den lockeren Fragen. Wir haben jetzt schon sehr lang über die Uni diskutiert. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Eine Frage habe ich noch zu Ihren Vorlesungen, weil ja auch gerade der Kreis der Philosophiestudierenden vielleicht nicht so groß ist wie in anderen Fächern. Deswegen würde mich interessieren, ob Sie sich Gesichter von Studierenden merken oder dann halt auch, wenn Sie die irgendwo sehen, die verbinden und dann sagen, ach, das ist der XY ja. aus der Vorlesung und ob Sie dann vielleicht auch insgeheim so Lieblingsstudenten oder Studentinnen haben.
Ja, natürlich. Ja, klar. Jetzt in der Corona-Zeit ist es ja so, ich habe kleine Seminare und da ist es ja so, dass eben die Studierenden, das ist ja überall der Name, wie bei uns beiden jetzt ja auch, überall der Name sichtbar ist. Ne?
Ja.
Und das kann ich mir sehr gut merken. Und ich spreche die Studierenden auch alle mit Namen an. Und ich habe das in Vor-Corona-Zeiten in der ersten Sitzung, erste Aufgabe, jeder bastelt sich ein Namensschild, was er vor sich auf dem Tisch aufbaut, sodass ich die Namen mir alle merken kann. Ne?
Ja.
Und bei der Vorlesung ist das natürlich ein bisschen schwieriger, ich habe jetzt eine sehr große Vorlesung und jetzt in Corona-Zeiten sind ja die meisten da auch schwarz, fast alle schwarz geschaltet, bis auf einige wenige. Und da ist es ein bisschen schwieriger, aber da versuche ich, dass ich mir auch die Namen sagen, beziehungsweise manchmal melden sich auch welche, die ich schon kenne. Und das versuche ich schon. Das hat was mit dem Thema von eben zu tun. Ich begreife Universität überhaupt nicht als irgendwie einen Ort, der so funktional für Wissenserwerb zuständig ist. Ich meine, dann kann man ja auch einfach nur zu Hause ein Buch auswendig lernen.
Ja.
Sondern gerade von meinem Fach her begreife ich Universität als einen sozialen Ort, ja, wo man eben miteinander ins Gespräch kommt und Philosophie ist darauf konstitutiv angewiesen, dass das in den Seminaren passiert. Mit den Lieblingsstudenten. Also das ist leider so, das wäre falsch, das zu verdrängen, dass man sehr schnell im menschlichen Umgang miteinander, ne, jetzt bei den sogar auch über im virtuellen Raum, aber sonst auch. Natürlich gibt es Studierende, die sind einem sympathischer als andere. Das ist jetzt nicht unbedingt, das muss nicht unbedingt mit den Leistungen verbunden sein oder mit der Beteiligung oder so. Ne? Also manchmal ist mir ein sehr, es gibt ja auch so überangeschränkt ehrgeizige Studierende, die sind mir manchmal gar nicht so sympathisch und einige, die eher schlechtere Zensuren haben oder wo ich eben so merke, dass sie nicht so mitkommen oder so im Seminar, die sind mir sehr viel sympathischer. Und das muss man eben in so einer Rolle, die man als Dozent hat oder als eben natürlich wie entsprechend auch in der Schule als Lehrer, ne, muss man das reflektieren, damit solche Sympathieurteile nicht einfließen. Ne?
Ja, absolut. Was würden Sie sagen, was kann man als Student tun, um einem Dozenten oder einer Dozentin sympathisch zu sein?
Nee, das sollte man ganz normal sein. Also es sollte gar nicht, das ergibt sich einfach so. Und ich habe ja auch gesagt, es gibt so diese überangestrengt Ehrgeizigen auch, ne? Also die dann ganz unzufrieden sind, wenn sie 1,3 haben, dann 1,0 haben wollen. Ne? Und also das ist ja jetzt, also das weiß nicht, dass mich beeindrucken soll oder so etwas. Also das finde ich manchmal, wie gesagt, das finde ich manchmal ein bisschen übertrieben, weil ich denke, ne, eigentlich kann er oder sie ja auch damit zufrieden sein.
Ja.
Die müssen gar nichts tun. Also im Grunde genommen ist das ja auch eine sachliche, ist ja auch eine sachliche Beziehung, ne, die ein Professor zu den Studierenden hat. Ich spreche ja auch alle mit Nachnamen an. Das ist ja unter den Kollegen auch unterschiedlich. Ich bin ja auch ein bisschen älter. Ich spreche, einige machen ja zum Beispiel mit Vornamen und sie. Und also ich spreche alle mit Nachnamen an. Also das gewisse Distanz, finde ich, gehört eigentlich auch mit dazu. Sehe das eigentlich auch als, finde es eigentlich auch besser, wenn es ein bisschen indirekter ist, sozusagen, das Verhältnis. Also ich bin nicht jemand, der so die Studierenden so jetzt so gleich nach der ersten Woche zu sich nach Hause oder zum Bier einlädt. Das würde ich nicht so machen. Mhm. Sondern wir treffen uns ja vermittelt über eine Sache im weitesten Sinne. Ne?
Ja.
Und da finde ich gut, wenn dich, also ich finde es natürlich gut, wenn sich Studierende für die Sache interessieren.
Ne? Ja.
Das finde ich gut. Also wenn man merkt, oder wenn das auch entsteht, so wenn die sagen, Mensch, das ist jetzt aber interessant, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen, da hatte ich vorher eine andere Auffassung, das ist für mich ein neues Argument oder hier habe ich was gelernt. Aber das kann man ja nicht so erzwingen, sozusagen.
Ja, das stimmt. Einfach ein natürliches Interesse für das Fach,
ja,
das
genau.
Ist klar. Ja, weil das macht es für Sie als Dozent natürlich auch angenehmer, die Vorlesung oder das Seminar zu halten. Ne?
Ja, ja.
Genau. Ja, optimal. Sie haben jetzt gerade schon von Bier gesprochen, kurz. Das ist eine gute Hinleitung auf die nächste Frage, weil mich würde interessieren, also in unserer wunderschönen niederbayerischen Herzensstadt spielt ja Bier eine große Rolle. Haben Sie denn irgendwelche Geheimtipps, wo Sie, wenn Sie mal ein Feierabendbier trinken wollen oder meinetwegen auch eine Feierabendlimo, wo Sie dann besonders gerne hingehen oder besonders am Wochenende, weiß ich nicht, wenn Sie Ihre Seele baumeln lassen wollen, wo findet man Sie dann normalerweise?
Also normalerweise im Sinne von vor Corona, ne?
Ja, das stimmt natürlich, aber langsam wird es ja besser.
Ja, ja, genau. Nee, wenn ich einen Geheimtipp hätte, würde ich ihn ja nicht verraten, dann wäre es ja kein Geheimtipp mehr.
Das stimmt natürlich.
Ich bin nicht jemand, der jetzt so oft weggeht und so, aber natürlich im Laufe der Jahre, wie gesagt, ich bin jetzt fast 12 Jahre hier, kenne ich natürlich vieles in der Stadt, in der Altstadt, Innenstadt, Innenstadt und so, habe ich jetzt keine Lieblingskneipe oder so etwas, aber ich finde es eher ganz gut, sich mal da, mal dort zu verabreden. Es gibt auch manchmal so, da bilden sich so kleine Traditionen raus. Ne? Also es gibt manchmal so den einen Kollegen, mit dem geht man mittags immer in das italienische Restaurant und mit dem anderen Kollegen geht man abends eher in das Restaurant und mit dem dritten trifft man sich eher in der Cocktailbar oder so. Ich bin da ganz offen. Wie gesagt, ich mache das jetzt auch gar nicht so oft. Ne? Also da gibt es gibt es viele Sachen, die ich besser und schlechter finde. Und,
ja.
Aber je nachdem auch so, ne? Mit mehreren Leuten kann man wieder eher dahin gehen. Also da
gibt ja, es
viele Sachen. Passau ist da auch gar nicht schlecht. Also, und auch das Umland, ne? Also wenn man da ein bisschen rausfährt, so diese, was ich besonders schön finde, sind diese Biergärten, diese Landgastwirtschaften, sage ich mal, so in den kleinen Dörfern rundherum, wo man auch bei schönem Wetter draußen sitzen kann. Ja. Da gibt es eine ganze Reihe, auch gerade so nach Österreich rüber, wo man eben wie also mittags oder abends zum Essen oder zum Biertrinken hinfahren kann. Ja, das finde ich super.
Der Mostbauer ist ja ein Highlight unter uns Studierenden. Genau. Das haben Sie bestimmt auch schon
mal. Das gehört mit dazu, genau.
Ja,
aber da gibt es eben viele andere auch noch so. Ne?
Genau. Ja, auf jeden Fall. Da verschlägt es dann auch die Touristen meist nicht so hin. Da hat man dann auch ein bisschen seine Ruhe.
Ja, genau.
Sehr gut. Aber wenn Sie sagen, dass Sie nicht so oft in Biergärten gehen, sind Sie dann eher so die Person, die selber zu Hause kocht? Und wenn ja, wenn Sie eine Dinnerparty schmeißen würden, was würden Sie kochen und was würden Sie zu trinken reichen?
Das interessiert mich. Nein, kochen kann ich ja gar nicht.
Okay. Also Tiefkühlpizza.
Genau. Naja, also ich lebe ja in Familie sozusagen. Ne?
Ja.
Mhm. Und also natürlich, also meine Frau kann sehr gut kochen, insofern muss ich da gar nicht mit ihr konkurrieren. Es gibt natürlich auch so Einladungen schon an Kollegen, da wird dann eher so ein bisschen so kleineres, so Häppchen oder sowas gemacht, sage ich mal.
Ja. Auf die Hand.
Genau, aber nee, ich selber habe da, ich gebe da keine, ich gebe da, kann da nichts Großartiges zu dem Thema beitragen.
Das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Dann muss man auch mal die Arbeitsteilung akzeptieren,
genau,
oder?
Genau.
Jetzt würde mich noch interessieren, dadurch, dass Sie, wie gesagt, aus Norddeutschland kommen, haben Sie manchmal Probleme hier in Bayern, gerade wenn Sie sagen, Sie fahren manchmal auch gerne in Richtung auf die Dörfer mit dem Dialekt, weil da gibt es auch von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen einige lustige Geschichten, wie man irgendwie gar nichts verstanden hat. Und da würde mich natürlich interessieren, ob Ihnen das auch manchmal so
ja, ja, natürlich. Also gerade zu Anfang war das natürlich schon so. Also auch unser erster Vermieter, der sprach also auch wirklich urniederbayerisch, sage ich mal. Mhm. Hat dann auch gleich gesagt, natürlich auch auf Niederbayerisch, muss man auch erstmal verstehen, dass ihm das bewusst ist und dass man ihn dann immer fragen soll, wenn man es nicht versteht. Das war wirklich schwer zu verstehen. Und es gibt auch so Situationen beim Einkaufen oder so, wo einen jemand anspricht und man denkt, also ich verstehe überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, was will der jetzt eigentlich von mir? Also da gibt es schon viele Situationen, also das find ich eigentlich ganz okay. Ich meine, ich finde es nicht ganz okay, wenn das sozusagen jetzt an der Uni da so Einzug halten würde, dass wir jetzt hier so auf Niederbayerisch, das würde ich jetzt nicht richtig finden. Aber das ist natürlich auch was Liebenswertes und das ist ja eigentlich auch ganz schön, dass das gehört ja auch im weitesten Sinne mit zur Kultur, dass neben solchen Dorfgasthäusern sozusagen auch noch so lokale Sitten und auch Dialekt und so etwas so erhalten gibt.
Ja, auf jeden Fall. Würden Sie sagen, Sie sind da ein bisschen besser geworden in den letzten 12 Jahren? Haben Sie da ein bisschen Übung gekriegt?
Ja.
Okay, sehr gut.
Also bei meinen Kindern hat das natürlich jetzt stärker abgefärbt, dass die das also zumindest viel besser verstehen können. Und
auch das eine, ja, klar,
genommen der Schule. Ja, genau.
Ja. Okay, das stimmt natürlich. Ja, jetzt, wo Sie das Leben in Niederbayern und im Norden kennen, ist natürlich die alles entscheidende Frage, die sich da stellt, würden Sie sagen, eher Berge oder eher Meer? Was hat Sie jetzt mehr überzeugt?
Nee, da würde ich mich schon eindeutig für das Meer entscheiden. Also das mit den Bergen ist jetzt nicht so, klar, das hat auch seinen großen Reiz und man kann ja hier auch in Bayerischen Wald und so fahren. Aber jetzt so, wenn Sie mich so urlaubsmäßig und so, oder da würde ich doch eher, das ist eben dann doch Prägung durch, was weiß ich, durch 40 Jahre oder noch mehr oder
ja,
so,
klar.
Würde ich doch das Meer bevorzugen.
Da zieht Sie es dann doch eher zurück in den Norden oder doch auch mal in Richtung Süden?
Ja, auch in Richtung Süden, auch mehr im Süden, aber doch primär, so, doch stärker noch mehr im Norden.
Okay. Würden Sie sagen, Sie können irgendeine Lieblingsstadt benennen, jetzt mal unabhängig davon zum Wohnen, Urlaubsziel?
Naja, Passau finde ich schon, das haben wir ja eben auch schon besprochen. Passau hat schon seinen Reiz als Kleinstadt, das darf man ja nicht vergessen. Passau 50.000 Einwohner und auch kein bevölkerungsreiches Umland oder sowas.
Ja.
Passau ist schon eine sehr schöne, lebenswerte, interessante Stadt. Also das hätte ich was verpasst. Also das hätte ich mir früher nie vorstellen können, dass ich hier mal herziehe. Das weiß ich schon zu schätzen. Passau ist toll. Aber klar, ich meine, der so ein Kontrast ist natürlich Hamburg ist natürlich totaler Kontrast als Stadt mit 1,8 Millionen Menschen oder so. Ne? Natürlich mit einem hochklassigen Kulturangebot. In jeder Beziehung, in allen Sparten, auf allen Niveaus, in allen Ecken sozusagen. Da habe ich sehr lange gelebt und kenne ich mich in einigen Stadtteilen aus wie in meiner Westentasche. Also kann ich so fast blind durch die Straßen laufen. So wie in Passau natürlich jetzt inzwischen auch. Aber das ist eben da in der Millionenstadt. Und also wenn Sie mich jetzt fragen, würde ich jetzt beides nennen. Also Kleinstadt Passau. Okay. Und Großstadt Hamburg, ne?
Ja, schwierig, sich zu entscheiden, ne?
Ja, also genau, es genau.
Ist einfach auch sehr gegensätzlich und jedes hat so seinen Charme.
Ja.
Okay, eine oder zwei letzte Fragen haben wir noch. Und zwar, wir sind ja jetzt doch mittlerweile seit 1,5 Jahren in der Quarantäne oder beziehungsweise mittlerweile aufgehoben, Corona. Mich würde interessieren, ob Sie durch die Corona-Pandemie irgendwie eine neue Lieblingsbeschäftigung aufgenommen haben, weil es gibt ja doch diverse Leute, die dann angefangen haben, Bananenbrot zu backen oder irgendwie Sachen zu häkeln oder so, wie sie so die Zeit rumgebracht haben, die man ja doch jetzt dann eher zu Hause sitzt. Oder haben sie nochmal angefangen, die philosophischen Grundwerke zu lesen?
Ja, gute Frage. Also diese ganze Corona-Pandemie hat beschäftigt mich auch immer noch wahnsinnig. Ich habe dazu auch schon Texte geschrieben. Beschäftige ich mich also auch wissenschaftlich, philosophisch damit. Das ist ein wichtiges Thema. Und dass man da irgendwie so auf diese häusliche Existenz zurückgeworfen wurde und das eben auch, was jetzt an der Uni abläuft, das beschäftigt mich sehr stark. Also ich habe das zu Anfang, habe ich das vielleicht so ausgenutzt, dass ich noch stärker an einem Buch schreiben konnte. Ich musste gerade ein Buch zu Ende schreiben. Das war dann überraschenderweise früher fertig, als ich gedacht habe. Hängt vielleicht damit zusammen. Naja, und meine Frau und ich haben uns zum Beispiel dann vorgenommen, wenn wir jetzt beide noch mehr zu Hause sitzen, können wir ja mal zusammen nicht philosophische Klassiker, aber so Klassiker lesen. Mhm. Und wir haben dann zusammen angefangen, Homer zu lesen. Oh. Ilias und die Odyssee.
Das steht auch bei mir noch im Regal. Das habe ich mir tatsächlich auch am Anfang der Pandemie gekauft.
Ach, tatsächlich, okay. Ja. Genau, das ist nämlich die Gelegenheit. Also jetzt nicht den griechischen Text, den würden wir dann doch so gut nicht verstehen, sondern im Zweifel, jeder hat eine Übersetzung, unterschiedliche Übersetzungen. Und das liest man dann getrennt erstmal für sich und dann spricht man drüber. Und es hat sich so ein bisschen zu so einem Ritual entwickelt. Und und dann konnte man natürlich, wir waren ja insofern besser dran als in einigen anderen Ländern und Regionen, dass man eben auch hier mit so spazieren gehen und so, konnte man auch noch mal gucken, ob man irgendwie andere Ecken mal ausprobiert und zu anderen Zeiten mal irgendwo sich in die Landschaft begibt. Denn das ist ja in der ganzen Umgebung hier nach allen Seiten hin, gibt es da ja viele Möglichkeiten, die ich auch noch immer gar nicht alle kenne.
Ja, auf jeden Fall.
Das alltägliche Leben schon ein bisschen verändert. Ne? Also vor allen Dingen natürlich auch, weil unsere Töchter ja auch noch zur Schule gegangen sind zu Anfang und dass sie dann einmal zu Hause bleiben mussten. Also das hat enorme Auswirkungen gehabt. Ne?
Ja, Sie haben quasi Ihren eigenen Mini-Buchclub gegründet.
Ja, genau. Kann man so sagen.
Okay, eine letzte kurze Frage. Habe ich mir extra für den Schluss aufgehoben, damit Sie jetzt gezwungen sind, sich kurz zu halten. Herr Thies, was als Philosoph, muss ich Sie das fragen, was ist der Sinn des Lebens?
Ja, eine gute Frage, über die ich ja habilitiert habe. Das ist ja meine Habilschrift, geht es ja zu der Frage nach dem Sinn des Lebens. Wobei man dazu sagen muss, das ist dieses Buch, was ich da geschrieben habe, zur Frage nach dem Sinn des Lebens, ist ja auch der Versuch zu zeigen, dass das überhaupt eine Frage ist, die man wissenschaftlich behandeln kann. Mhm. Ne? Weil viele akademische Philosophen und Philosophinnen lange Zeit der Auffassung waren oder auch immer noch, das ist eigentlich so eine Frage, die man eigentlich wissenschaftlich nicht angehen kann. Ne? Und weil ich das nämlich eben tatsächlich eine entscheidende Frage finde, die ja doch viele Menschen, denke ich mal, umtreibt, ne, habe ich da also einige Jahre auf diese Frage verwendet.
Ja, deswegen, wie gesagt, also für den Schluss, ich glaube, da kann man tagelang drüber diskutieren.
Genau, und ich habe auch ein Buch, auch mit meiner Frau zusammen ein Buch rausgegeben, wo wir die Texte von anderen zusammengestellt haben, die sich damit beschäftigen. Also auch Leute, die sagen, die Frage wäre sinnlos oder was weiß ich, oder einfach jedem selbst überlassen, was ja irgendwie auch ein bisschen unbefriedigend ist, dass man gar nichts dann sagen könnte. Ne? Nein, aber eine kurze Antwort gibt es darauf natürlich nicht. Also kann man nicht sagen. Und in einem bestimmten Sinne kann man auch sagen, dass es keinen Sinn des Lebens gibt. So wie die Frage, wo ursprünglich auch entstanden ist, dass man das eben so als große metaphysische Frage angesehen hat, die theologische Fragen ablöst oder ersetzen sollte, gibt es keinen Sinn.
Also aber wenn das ist so, Sie, quasi jedem Studenten und jeder Studentin einfach empfehlen, sich mal selber damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch auf philosophischer Ebene, weil wir ja gerade drüber diskutiert haben, was irgendwie der Stellenwert der Philosophie im Studium auch ist, einfach, dass sich jeder mal so ein bisschen mit den philosophischen Grundfragen beschäftigt und sich dann versucht, die Frage selbst
zu beantworten. Ja. Und ich glaube nicht, dass das so ganz individuell ist, weil man kann schon sagen, dass bestimmte Dinge eben sinnvoller sind als andere. Ne? Also da gibt es dann sozusagen nicht in diesem absoluten Gegensatz Sinn und Nichtsinn oder sinnvoll oder was weiß ich, absurd und oder so. Ja, genau. Sondern dass man einfach dass es Tätigkeiten gibt, die mehr Sinn machen und Tätigkeiten, die weniger Sinn machen. Mhm. Und philosophieren würde ich mal sagen, gehört zu den Sachen, die mehr Sinn machen. Ne? Als andere Sachen, es gibt Sachen, die sind einfach moralisch verwerflich, ne? Also Krieg führen oder so etwas. Ja. Und dieser Aspekt spielt ja auch mit rein. Denn wenn man nach dem Sinn sucht, sucht man auch nach dem, was wertvoll ist, was gut ist, ne? Was schön ist. Und es gibt eben auch Sachen, die eindeutig eben nicht dazu gehören. Insofern kann man da schon eine ganze Menge zu sagen, glaube ich. Nur man muss die Erwartungen vielleicht ein bisschen dämpfen, dass man da so eine ganz klare Antwort kriegt.
Ja. Verstehe. Ja, spannend. Dankeschön. Ich werde mich auf jeden Fall mal damit ein bisschen auseinandersetzen, weil das noch nicht in meinem Studium so viel passiert und ich glaube, es wird mal Zeit.
Ja, das ist ja, sag ja auch, das ist eben eigentlich, ich weiß nicht, wie Sie jetzt auf die Frage gekommen sind. Das ist ja eigentlich so eine Frage, die im Studium ja eigentlich auch in der Form gar nicht auftaucht.
Nee, ich glaube, das ist so die klischeehafte Frage, die man immer hört. Ich weiß nicht, wie oft Ihnen die gestellt wird, aber wenn ich so Philosophie höre, dann höre ich immer so, was ist der Sinn des Lebens? Oder dann denke ich immer so automatisch direkt daran. Mhm. Aber es ist natürlich nur eine mini kleine Facette der Philosophie.
Genau. Ja.
Mhm. Okay, ja, dann sind wir tatsächlich schon gegen Ende. Eine einzige Frage bleibt noch aus. Sie haben ja schon in der Mail schon ein paar Vorschläge geschrieben, wen wir eventuell als nächstes nominieren oder wen Sie nominieren möchten für das nächste Interview. Und da muss ich Sie jetzt doch bitten, sich auf eine Person festzulegen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wen Sie uns vorschlagen, wer hier als nächstes Rede und Antwort stehen soll.
Naja, Sie hatten mir ja gesagt, wer bisher schon dran war.
Ja,
und
genau.
Ich finde, dass wir haben jetzt so viel neue Kolleginnen und gerade Kolleginnen,
ja,
junge Professorinnen, die gerade da sind, die ich selber auch noch nie gesehen habe teilweise. Ne? Also nur auf dem Bildschirm. Deshalb schlage ich vor, dass Sie eine dieser neu berufenen jungen Professorinnen mal nehmen als nächste Gesprächspartnerin. Und vielleicht nehmen Sie die Frau Schweppe, die jetzt neu ist hier für Psychologie, Judith Schweppe. Ja. Ist auch nochmal ein ganz anderer Bereich als die Sie bisher hatten. Und es hat gar keinen Grund, warum ich die jetzt gegenüber anderen nenne, aber das wäre ja mal so die Idee, dass Sie da und dann kann man ja weitersehen.
Nee, da freue ich mich. Das wird auf jeden Fall spannend. Das ist dann auch die erste Frau, die bei uns zu Gast ist. Und dann hatten wir jetzt empirische Sozialforschung, Politik, Philosophie und Psychologie. Das sind ja doch sehr, sehr unterschiedliche Bereiche. Und da kommen dann auch mal ein bisschen die Lehrämtler zu Wort, weil die werden ja auch oft so ein bisschen außen vor gelassen. Deswegen bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Und dann hat die Frau Schweppe auch mal eine Plattform, wo sie sich vorstellen
kann. Genau. Grüßen Sie von mir. Ich habe Sie nominiert.
Werde ich machen. Ich bin gespannt, was Frau Schweppe sagt.
Genau.
Herr Thies, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir zu sprechen. Ist sehr, sehr interessant. Ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen aus dem Gespräch. Und wie gesagt, danke für Ihre Zeit.
Ja, hat mich sehr gefreut. Ich finde ja solche Gespräche auch wichtig, weil man irgendwie auch gezwungen wird. Sie haben mir ein paar Fragen gestellt, wo man auch gezwungen ist, mal kurz nachzudenken. Und das trägt ja alles zur Reflexion und insofern auch zur Bildung bei. Ne? Also finde ich sehr, sehr gut.
Das sind doch schöne abschließende Worte, würde ich sagen. Vielen Dank, Herr Thies, dass Sie zu Gast waren. Und auch vielen Dank an euch da draußen, dass ihr bis hierher zugehört habt. Es war mir mal wieder eine große Freude und ich hoffe, dass ihr genauso viele spannende Einblicke gewonnen habt wie ich. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn Frau Schweppe Rede und Antwort steht. Falls ihr bis dahin irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder Kommentare habt, dann könnt ihr uns von der Fachschaft wie immer über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail erreichen. Und ansonsten bleibt mir nur, euch ganz viel Erfolg und Glück für die Klausuren zu wünschen, die ja jetzt anstehen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!